Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethen, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
Ich habe heute Morgen das besondere Vorrecht, euch einen super Typ vorzustellen, Andy Sommer. Ich hatte das Vorrecht, mit ihm zusammen mal auf einem Podiumsgespräch zu sein. Wir hatten einander zuvor nicht gekannt, aber es war ein cooles Gespräch. Und ich habe gedacht, als wir so zusammen da auf diesem Tisch, auf diesem Stuhl gesessen sind, hey, den muss ich unbedingt mal fragen, zu uns zu kommen. Hey, danke vielmals, Andy, dass du aus dem hohen Norden hier in die kleine Schweiz gekommen bist. Und du bist ein exzellent guter Pastor. Danke vielmals für deinen super Dienst bei uns in der Kirche, deine Predigtserie, die du vorbereitet hast und auch für den gestrigen Tag. Es war einfach hammerstark, dich bei uns zu haben. Geben wir ihm einen fetten Applaus. Komm nach vorne.
Ja, es ist einfach schön, bei euch zu sein. Ist ja schön in der Schweiz hier, oder? Richtig, richtig gut. Wisst ihr, wenn ich bei mir im Norden auf den Berg steigen will, dann muss ich, der höchste Berg in Bremen ist der Müllberg. Also gut, wir haben den so ein bisschen, wir haben da auch Erde drauf gemacht und ein bisschen Rasen gesät, aber kein Vergleich zu euch. Aber wenn unsere Kinder rodeln wollen, dann müssen sie auf den Müllberg gehen. Und die nächste Stufe ist dann schon der Deich, ne? So, dann kann man so vom Deich runterrutschen, aber nicht zu vergleichen mit euch. Gestern habe ich ein Bild geschickt aus dem Hotelzimmer und hinten sieht man so Berge. Und dann hat meine Frau meinem Enkelkind erklärt, guck mal, das sind Berge. Und heute Morgen hat sie mir erzählt, seitdem will er immer das Bild nochmal sehen. Immer nochmal Berge sehen. So, das ist einfach schön bei euch, schön mit euch zusammen unterwegs zu sein. Und ja, danke, dass ihr mir das Vertrauen entgegengebracht habt, dass ich euch ein Stück weit begleiten durfte jetzt über die letzten Wochen. Ihr habt die Predigtserie aufgearbeitet und euch natürlich auch intensiv mit dem Heiligen Geist beschäftigt über den Weg. Und gestern durften wir nochmal auch den Schwerpunkt legen auf sein Reden, auf die Kraft Gottes. Und ich hoffe, du hast über die letzten Wochen die Entscheidung getroffen, never walk alone, nicht mehr alleine ohne ihn unterwegs zu sein. Das war so die Intention, das war der Wunsch, der damit in Verbindung stand. Und ich denke, wir wissen darum, der Heilige Geist, er ist die Verheißung des Vaters. Irgendwann fiel mir auf, dass nur in Bezug auf den Heiligen Geist diese Aussage zum Aufruf kommt, die Verheißung des Vaters. Und ja, er ist der Beistand, der Fürsprecher, der Lehrer, der Tröster. Und doch ist seine Kraft, und ich glaube auch, das ist sichtbar geworden in den letzten Wochen, sie ist nicht in erster Linie für uns da. Sie ist nicht in erster Linie dafür da, dass wir uns darin baden, darf ich das so sagen, sondern es ist eine Kraftausrüstung für den Dienst. Und ich habe es gestern in einem Satz schon gesagt, diese Kraft wird im Übrigen nur wirksam in der Anwendung. Du kannst nicht mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft des Heiligen Geistes rumlaufen und dich irgendwie auf- und vollgepumpt oder wie auch immer kraftvoll erleben. Diese Kraft wird nur sichtbar und wirksam in der Anwendung. Und das wäre gut, wenn wir dieses immer wieder für uns festhalten. Heute Morgen, nun habe ich das Vorrecht, zu euch zu sprechen, und euer Pastor war so mutig, er sagte, Andi, sprich was Prophetisches rein in uns. So, nimm einfach Freiheit, schau, was da ist und was macht man denn so, ne? Also in meinem Fall habe ich ja nicht die Möglichkeit, auf Berge zu erklimmen. Ihr habt da einen substanziellen Vorteil, das wisst ihr, oder, ihr Schweizer? Weil auf den Bergen ist man dem Himmel ja immer schon ein Stück näher, wisst ihr das? Ja, was will man machen? So, wir müssen, wie gesagt, auf Deiche klettern. Habe ich auch gemacht. Ich bin da spazieren gegangen mit meiner Frau und hab zum Heiligen Geist gesagt, Herr, was soll ich denn sagen? Was ist das, was du akzentuierst? Welche Botschaft soll ich eintragen zu den Heiligen, zu St. Margrethen? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ihr seid Heilige, ihr Lieben. Wenn ich jetzt Paulus wäre und ich würde Briefe schreiben, dann würde ich euch so nennen. Ich grüße euch, ihr Heiligen, zu St. Margrethen. So, also was wollen wir miteinander teilen? Und ich möchte mit euch in eine alte Geschichte hineingehen. Und ich lade dich ein, sie nicht nur als eine Geschichte und eine Entwicklung aus dem Alten Testament zu hören, sondern ich werde dazwischen, und ich glaube, dass der Heilige Geist etwas akzentuiert hier. Sowohl für dich als einzelne, individuelle Person, aber auch für euch als Gemeinde. So hör doch mal mit beiden Ohren das, was Gott dir sagt, was er dir zuspricht, wo der Fürsprecher dir Ermutigung zuspricht auch. Und auf der anderen Seite wollen wir es auch hören für uns, beziehungsweise für euch hier als Kirche und Gemeinde. So nehme ich euch mit in eine alte Geschichte, 3000 Jahre ist sie alt, und es geht etwas, wie ich schon sagte, Prophetisches von ihr aus, weil man kann auch aus alten Geschichten Prophetisches ableiten. Warum? Sie sind Gottes Wort. Sie sind eben nicht nur Geschichte, sondern Gottes Wort. Und sowohl die Geschichte als auch das Wort Gottes beschreibt das Handeln eines ewigen Gottes, und damit hat es für uns heute an Aktualität nicht verloren. Und so wollen wir dem Heiligen Geist Raum geben und uns auf die Entdeckungsreise machen. Seid ihr dabei? Macht ihr mit?
Ja.
Sehr gut. Das finde ich, das ist auch so ein bisschen norddeutsch, ne? Also die Schweizer springen ja auch nicht gleich auf die Stühle, ne? So. Und Norddeutsche, wenn die mit dem Fuß wackeln, das ist schon Ekstase. Ne? Also, sie sind da ist eine hohe Ähnlichkeit zwischen unseren beiden Volksgruppen. Nun, die Geschichte handelt von David, von Jonathan und seinem Sohn, und ich nehme euch mit in 2. Samuel 4, Vers 4. Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich 5 Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesreel kam, und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen, und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Er hieß Mephibosheth. Nun, wenn wir diese Verse lesen, dann bekommen wir erstmal gar nicht so viele Informationen, aber es reicht, um sich ein Bild zu machen, was hier passiert ist. So, wir erfahren von einem Menschen mit einem interessanten Namen, Mephibosheth. Das darfst du dir als älterer Mensch notieren, weil das ist auf jeden Fall ein Name, den du deinen Enkelkindern geben kannst oder zumindest deinen Kindern so als Tipp, denn damit wird das Kind mit Sicherheit ein Alleinstellungsmerkmal im Kindergarten haben. Okay, also Mephi. Das zweite, was wir erfahren, ist von einem tragischen Unglück. Und das dritte, was wir erfahren, ist eine bleibende Behinderung. 3 Aussagen, ein interessanter Name, ein tragisches Unglück und eine bleibende Behinderung. Und vielleicht hilft jetzt ein bisschen Hintergrundinformation. Der Mephi, von dem wir hier sprechen, er ist der Sohn von Jonathan. Jonathan war der Sohn von Saul. Damit ist Mephi der Enkel des ersten Königs Israels und damit ein potenzieller Thronfolger auf einem verwaisten Thron. Und in jenen Tagen nun festigte ein neuer König sein Reich oft dadurch, dass er die Vorgängerfamilie ausrottete. Allerdings hatte David nicht die Absicht, wir wissen darum, aber die Familie von Saul wusste es offensichtlich noch nicht, denn zu diesem Zeitpunkt, diesem frühen Zeitpunkt in der Geschichte des Volkes Israels mit Königen, hatte man sich orientiert an den umliegenden Völkern und hatte selber noch nicht so viel Erfahrung, wie man mit Thronfolgen umgeht. Und so war für die Familie von Saul klar, wenn David jetzt König wird, dann wird er wahrscheinlich unserer ganzen Familie nach dem Leben trachten. Und infolgedessen greift man natürlich auch nach dem 5-jährigen Mephi, der nach dem Tod seines Vaters und Großvaters ein Thronfolger gewesen wäre. Und natürlich, auch wenn David darauf abgezielt hätte, das zu tun, wäre er absolut in Gefahr. Und deswegen kommt jetzt Hektik auf und allgemeine Eile. Und in der Eile passiert das Unglück und er rutscht aus den Armen seines Kindermädchens, fällt auf den Boden so heftig, dass er fortan an den Füßen und an den Beinen, die genaue Umschreibung entzieht sich ja unserer Kenntnis, in jedem Fall aber in irgendeiner Form eine Verkrüppelung erfährt und nicht mehr laufen konnte. Für den Rest seines Lebens würde er nun ein Körperbehinderter sein. Und wir bewegen uns hier in Zeiten, wo es noch nicht so ausgeprägt war mit der Chirurgie und künstlichen Hüftgelenken und so weiter. Ihr wisst, ne, die bleiben alle hier bei der Auferstehung, ne, die Ersatzteile. Ne? So. Und hier in diesem Kontext bewegen wir uns. Und Freunde, warum erzähle ich uns diese Geschichte? Es ist deshalb, weil du und ich, wir haben ganz, ganz viel gemeinsam mit Mephi. Hast du gewusst, dass du königliche Abstammung bist? Du bist königliche Abstammung. Aber hast du gewusst, dass auch du und ich die Wunden eines Falls an uns tragen? Das ist damals geschehen. Ich nehme das Bild hinein in das Paradies, diesen Park, wo im Sinne des Wortes paradiesische Zustände herrschten, wo es feste Verabredungen mit Gott gab. Mensch und Gott, Schöpfer und Schöpfung, sie lebten zusammen in tiefer Beziehung. Und dann meinten wir Menschen, das kriegen wir besser hin. Das können wir alleine. Wir brauchen keinen Gott, der uns sagt, was gut und böse ist. Das bestimmen wir besser selbst jetzt. Und diese Entscheidung, diese Emanzipation von Gott, sie hat alles zerstört und ist als Sündenfall der Menschheit in die Geschichte eingegangen. So, ich habe gesagt, wir haben viel gemeinsam mit ihm. Wir haben miteinander festgestellt, dass auch wir eine königliche Abstammung in uns tragen. Wir haben auch die Folgen eines Falls an uns zu erleben und zu verarbeiten. Und ein dritter Vergleichspunkt drängt sich hier in unsere Geschichte mit hinein. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, dann trägt jeder Mensch eine wie auch immer geartete Ahnung von einem entfernten König in sich. Was ich damit meine ist, wir Menschen haben eine irgendwie geartete Furcht, zumindest Respekt vor einem höheren Wesen, einer über uns stehenden Autorität. Wir ahnen, da sei und da könnte etwas sein, höher und größer als unsere kleine Welt. Wenn du mit Leuten ehrlich sprichst, wenn sie keine Christen sind, Menschen auf der Straße, in deiner Nachbarschaft, wenn du mit ihnen wirklich Deep Talk machst, dann wirst du an den Punkt kommen, dass auch sie irgendeine Ahnung in Bezug auf eine höhere Autorität in sich tragen. Warum? Weil Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. So, wir haben hier drei große Vergleichspunkte. Wir sind königliche Abstammung. Wir tragen die Folgen eines Falls an uns. Und wir wissen um einen entfernten König. Und wenn ich das jetzt hier wieder anwende auf unsere Geschichte, dann haben wir hier diesen kleinen Mephi, einen Prinz in einem fernen Land, unfähig, den König aufzusuchen, angsterfüllt vielleicht, mit ihm sprechen zu können, eine Ahnung vorhanden, aber ein Handicap, das ihn hindert. Und in der Zwischenzeit blüht das Reich von David auf. Unter seiner Führung wird es 10-mal so groß, wie es zuvor war, als er es eingangs in die Hände gelegt bekam. David kannte keine wirklichen Niederlagen auf dem Schlachtfeld. Er hatte es vom Schafhirten zum etablierten König gebracht. Wenn das keine Tellerwäscher-Millionär, wie auch immer, Karriere ist. Vom Hirten zum geschätzten König. Und David, er hatte einen Freund. Jonathan. Die beiden, David und Jonathan, waren echte Freunde. Jeder von ihnen alleine war schon etwas Besonderes. Die Bibel berichtet, die haben sich richtig gern gehabt. So lieb wie das eigene Herz, sagt 1. Samuel 20. Und diese legendäre Freundschaft wurde einem Härtetest unterzogen, dahingehend nämlich, weil Saul, der Vater von Jonathan, trachtete David nach dem Leben. Nun, wer morgens um 9 in die Kirche kommt, da darf ich voraussetzen, er hat ein bisschen rudimentäre Kenntnisse in der Bibel. Du wirst wissen, worüber ich hier spreche. Und trotzdem, in Kenntnis dieser Absicht, in Kenntnis, dass Jonathan wusste, wie sein Vater Saul über David dachte, trafen die beiden sich und es kommt zu diesem Moment, wo sie sich feierlich einander versprechen und wo Jonathan David bittet, dass er doch seinen Nachkommen, seine Gunst nicht entziehen möge. In 1. Samuel 20, Vers 15 ist das zu lesen. Selbst dann nicht, wenn der Herr alle seine Feinde beseitigt hätte. Und dann lesen wir weiter, ihr kennt die Gegebenheiten, dann schlossen die beiden einen Bund miteinander. Und ich kann mir vorstellen, das, was damals geschah, das war eine Erinnerung, die tief und fest verankert war im Leben von David. Kannst du dir vorstellen, wie er Jahre später immer wieder diesen Augenblick in sich aufstehen sieht und so dieser besondere Moment in ihm wach wird und er fängt an zu denken? Ich meine, wir alle, wir können solche besonderen Momente in uns aufrufen, oder? Jeder von uns. Wenn ich euch ein bisschen Zeit geben würde an diesem Morgen, dann würde ich euch hineinführen können in für euch heilige Momente. Der Moment vielleicht, wo die Geburt eines ersten Kindes, ich werde es nie vergessen, die Geburt meines Sohnes. Natürlich konnte ich nicht schlafen gehen. Natürlich bin ich nachts wach geblieben. Natürlich bin ich morgens in aller Herrgottsfrühe, habe ich mich um 5.30 Uhr vor ein Spielwarengeschäft gestellt, von dem ich wusste, es macht erst um 9.30 Uhr auf. Aber ich wusste nicht mehr, wo ich sonst hingehen sollte. Und dann habe ich ein Stofftier gekauft, das bis heute in unserem Besitz ist. Einfach so, ich musste irgendwas machen. Ich wollte auch was zur Geburt bringen, wenn du so willst. Ja. So, da gibt's diese besonderen Momente oder der erste Kuss. So, ich glaube, wir Menschen haben bis heute nicht das Gefühl dafür verloren, zu spüren, hier ist was Besonderes. Und ja, ich glaube, David hat sich oft und wiederholt an diese Momente erinnert, die der damals mit Jonathan Raum gefunden hat, wo so ein besonderes Geschehen seinen Raum nahm. Wenn er auf seinem Balkon stand, seid ihr auch so visuelle Bibelleser? Ich stelle mir das dann immer alles gleich vor. Also wenn er so auf seinem Balkon steht, und er blickt so über sein Tal. Ne, wenn man Israel war, sein Königspalast war ja so an den Hang gebaut. Oder wenn er so auf dem Pferd ritt. Habt ihr den Film Gladiator gesehen? Ja, wenn er so durch die Felder geht und so die Hände so durch die Ähren streichen lässt. So stelle ich mir das dann so vor. Ne? So. Ja. Was meint ihr, gab es Zeiten, in denen David überwältigt war von Dankbarkeit? Und ja, ich glaube, die Antwort ist auf jeden Fall ja. Hätte Jonathan, so hat er sich wahrscheinlich gedacht, mein Leben nicht gerettet, wäre all das, was ich jetzt erlebe, nicht Wirklichkeit geworden. Und ich glaube, es war ein solcher Moment der Erinnerung, an dem er sich zu seinem Diener wendet und fragt, ist noch irgendjemand übrig vom Hause Saul, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans Willen? Gibt's noch irgendjemand? Freunde, David hatte Gnade in seinem Leben erlebt. Er wusste vom Hirtenjungen zum König, das ist Gnade von Gott. Und vielleicht denkst du jetzt, boah, das mag ich ja noch nachvollziehen, aber so Gnade, wie ich es erlebt habe, David, weißt du überhaupt Gnade? Was hast du denn schon verbockt? Und er hat eine Menge verbockt. Wenn wir hineingehen in seine Jugendtage, dann bekommen wir das Bild eines kleinen, raffgierigen Jungen gezeigt. Was er sich vorgenommen hatte, das hat er sich genommen. Wenn ich so über ihn sprechen darf, dann hat Gott natürlich eine Charakterschule mit ihm durchlebt und hat ihn zu etwas gemacht, wo er später sagt, er ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber David war nicht immer der Mann nach dem Herzen Gottes, sondern da gab es eben diesen kleinen, raffgierigen Jungen. Und lesen wir nicht mehr Idealismus in die Bibel rein, als dort tatsächlich steht. Selbst in der Geschichte von David und Goliath haben wir das ein oder andere an Motivlegung, die offen dasteht. Hat mal jemand nachgelesen, was das Motiv war, mit dem David unterwegs ist? Wir haben ja nur im Kopf, ich komme und trete vor dich und mit der Kraft des Herrn und Schleuder und Goliath deine letzten Stündlein haben geschlagen. Aber zuvor hatte er ja das ganze Lager aufgemischt mit immer dem gleichen Satz. Was bekommt derjenige, der Goliath umhaut, war seine Frage. Und die Antwort war immer die gleiche, Steuerfreiheit und ein lecker Mädchen. Und die hat er immer wieder gestellt, die Frage. Also ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt so ein Idealbild von David zerstöre, aber steht halt in der Bibel, kann ich ja auch nichts für. Ja. Und seine Brüder kannten ihn auf jeden Fall und sie begegnen ihm und sagen, wir kennen deine Vermessenheit. Glaubt ihr, dass Geschwister sich untereinander kennen? So, David war nicht immer der Held. Der hat auch seinen Anlaufweg genommen. Das heißt, er weiß, was Gnade ist. Er weiß, wie Dinge sich entwickelt haben. Und deswegen sagt er auch selber, erforsche mich. Prüfe, wie ich es meine. Schenk mir ein reines Herz, oh Gott. Er wusste, wie es im Inneren aussah. Er wusste, ja, ich habe Gnade erfahren. Man war gnädig. Ich habe einen gnädigen Gott. Und Gott setzt ihn auf den Thron und in die Geschlechterfolge von Jesus ein. David wusste, was Gnade ist. Und wisst ihr, wo der ultimative Beweis dafür liegt? Er stellt Fragen, die nur Menschen stellen, die Gnade selbst erlebt haben. Er stellt Fragen, die nur Menschen stellen, die Gnade selbst erlebt haben, die Gnade begriffen haben. Wer von Gnade ergriffen wird, der stellt diese Fragen. Ist noch irgendjemand übrig, an dem ich gnädig sein kann? Gibt es irgendjemand, und das darf für dich der Selbsttest werden, gibt es jemand in meiner Umgebung, an dem ich Güte und Gnade sichtbar machen kann? Ist noch jemand da? Gibt es irgendjemand in St. Margrethen, in Berneck, in Altstetten, in St. Gallen, in Lindau, an dem wir gnädig sein können? Menschen, die Gnade erfahren haben, die stellen solche Fragen. Können wir irgendetwas tun? Und schaut, für David ist das hier kein politisches Manöver. David will nicht Gutes tun, damit er irgendwie Beifall bekommt oder er noch irgendwie einen Orden oder ein Abzeichen oder einen richtigen Hut oder sowas. Er tut es nicht, um im Gegenzug Gutes zu erfahren. Er wird von dem Gedanken getrieben, von diesem Moment erfasst, ich, David, wurde gerettet. Mir, David, wurde Gnade zuteil. Ich will es auch anderen Menschen zuteil werden lassen. Und wir lesen die Geschichte aus der Geschichte raus. Da gab es einen Knecht, sein Name war Ziba. Der wusste von einem Nachkommen. Er sagte, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, lahm an den Füßen. Ich lese jetzt aus 2. Samuel 9. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand vom Hause Saul übrig geblieben, damit ich Gnade an ihm erweise? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Und Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machies, des Sohns Amiels, in Lo-Dabar. Und wieder haben wir nur einen kurzen Satz, wenige Informationen, aber sie reichen aus, um uns ein Bild zu machen. Und es sind mehr Informationen, als wir vielleicht erwartet hätten. Der Junge ist lahm an den Füßen. So, wer würde es David übel nehmen, wenn er zu Ziba gesagt hätte, gibt's noch einen anderen? Erinnerst du dich an noch jemand? Gibt es vielleicht gesunde Familienmitglieder? Wer hätte es ihm verübeln können, wenn er gesagt hätte, oh, die Rolltreppen sind noch nicht so weit im Palast. Der passt hier nicht her. Nicht, dass ich was gegen handicapped people hätte, also gegen Behinderte. Aber das Leben am Hof mit all seinen repräsentativen Pflichten. Hey, hier verkehrt die Elite. Dieser Junge, der kann ja nicht mal gehen. Wäre das nicht eine Überforderung? Man muss ihn doch auch schützen. Und außerdem kein Reichtum und keine Erziehung und keine Ausbildung. Und allein die Tatsache, dass er im Haus von Machir lebt, also im Haus von jemand anders, in Lodabar, macht ja sichtbar, der Mann hat nicht mal Geld für eine eigene Hütte. Und wer weiß, wie der wieder aussieht. Weiß nicht, ob es die Lieder damals auch schon gegeben hätte. Und wie du wieder aussiehst, kennt man das Lied hier in der Schweiz? Und er wohnt in Lodabar. Ich meine, die Bibel gibt ja diese Information, das ist ja Wort Gottes. Was gibt die Bibel uns denn hier als Information mit? Lodabar, das ist die wörtliche Übersetzung von Lodabar, ist ohne Worte. Selbst wo der wohnt, ist ohne Worte. Denk nicht mal drüber nach. Ich mag es dir gar nicht beschreiben, wo der wohnt. Wer hätte es ihm verübeln können, wenn er gesagt hätte, gibt es doch noch jemand anders? Der passt hier nicht her. Aber weißt du, diese Worte wurden nie gesprochen. Davids Reaktion ist, wo ist er? Und dann ließ David den Sohn holen. Könnt ihr euch vorstellen, was am Hof los war, lange bevor es Twitter und Insta und WhatsApp und all diese Dinge gab? Ich meine, der Flurfunk, der funktioniert ja heute noch schneller als alles, was man an Social Media aufrufen kann. Ja? So, es gibt noch einen Sohn. Ein Sohn. David lässt einen Sohn holen. Und irgendwann müssen sie dann vor Mephi gestanden haben. Bist du der Sohn? Und ich kann mir vorstellen, wie lange schon wurde Mephi nicht mehr Sohn genannt. Wisst ihr, der Sohn von Jonathan, damit rühmte man sich nicht in den Tagen eines anderen Königs. Das hielt man schön gedeckelt. Und hier eskaliert die Information noch weiter dahingehend. Nicht nur, dass nicht vom Sohn die Rede war in Bezug auf Mephi, sondern wenn von Mephi die Rede war, stand immer seine Behinderung im Vordergrund. Selbst in der Bibel lesen wir jedes Mal, wenn sein Name erwähnt wird, immer wenn sein Name genannt wird, wird immer gleich auch seine Behinderung mitgeführt. Aber als David ihn sucht, da erwähnt er dieses Elend nicht. Er fragt nicht, wo ist Mephi das Problemkind? Wo ist Mephi das Opfer? Oder wo ist Mephi was auch immer? Er fragt, wo ist er? Und er setzt damit die Suche nach einem Sohn in Gang. Und Leute, wie viele Menschen wissen genau, was es bedeutet, mit einem Stigma durchs Leben zu laufen? Wie viele Menschen wissen, was es bedeutet, stigmatisiert durchs Leben zu laufen? Vielleicht auch die, die mir hier gerade zuhören, ob nun hier in Präsenz oder am Livestream. Jedes Mal, wenn dein Name genannt wird, wird auch gleich dein Problem mitgeführt. Hast du was von Karl gehört? Du weißt schon, Karl, der Geschiedene, weißt du doch. Oder wir haben gerade wieder einen Brief von Axel bekommen. Axel, der Alkoholiker. Oder Miriam ist wieder aufgetaucht. Schon gesehen? Oh, was eine Schande, dass sie ihre Kinder alleine erziehen muss. Oder Dorle. Ach, immer noch nicht verheiratet. Oder Lissi? Hast du was von Lissi gehört? Na, die Lissi, die keine Arbeitsstelle länger als 3 Monate behalten kann. Wisst ihr, was ich meine? Dass es Menschen gibt, wenn ihr Name aufgerufen wird, wird immer auch sofort ihr Problem mitgeführt. Wenn ihr Name aufgerufen wird, läuft sofort ihr Stigma auf. Und die Frage, die sich hier stellt, Muss das sein, dass mir meine Vergangenheit immer wie ein Schatten folgt? Müssen alle Leute mich so beurteilen? Geht es immer nur darum, Mephi, der Gehandicapte, Mephi, der Behinderte, Dorli, die nicht verheiratet ist, Lissi, die ihre Arbeitsstelle nicht hat, Axel, der Alkoholiker ist? Gibt es irgendjemand, der mich sieht, wie ich bin? Und nicht als das, was ich gemacht habe oder getan habe? Und die Antwort, Freunde, ist ja, es gibt jemand. Es ist der König, und zwar der König der Könige. Nicht nur der König hier in unserer Geschichte, sondern der König der Könige ist ein Titel für Gott selbst. Hör mal, wenn Gott von dir spricht, dann bist du für ihn nicht sein Problemkind. Dann sieht er nicht deine Misere, nicht dein Schmerz und dein Problem ist im Vordergrund, sondern wenn Gott dich sucht, dann sucht er einen Sohn oder eine Tochter. Ein verlorener Sohn vielleicht, aber immer noch Sohn, und er tut nichts lieber, als dich sein Kind zu nennen. Und so trägt Mephi 20 Jahre dieses Stigma. Wenn die Leute seinen Namen erwähnen, dann nennen sie immer sein Problem. Aber ich möchte, dass wir das verstehen, weil hier stecken für mich prophetische Anteile, sowohl für mich, für mein Leben, aber auch für uns als Kirche im Text. Wenn der König ruft, dann sucht er einen Sohn oder eine Tochter. Wo bist du? Das hat eben diesen König schon einmal gegeben, der so gefragt hat. Der Könige, Könige haben wir gelernt. Gott selbst, er fragt hinein in das Menschheitsgeschehen, in diese geschaffene Welt. Adam ist nichts anderes als die Übersetzung, die hebräische Übersetzung von Mensch. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Das war Gott im Garten Eden. Und er sucht bis heute. Und dieser Ruf steht bis heute im Raum. Wo bist du? Ich suche dich als Sohn. Ich suche dich als Tochter. Und so geht diese Geschichte hier weiter. Die Kuriere von David, sie reisen durchs Land. Jetzt ist die Suche nach einem Sohn in Gang gesetzt. Und der ganze Hof tuschelt. Hast du einen Sohn? Hast du schon gehört, einen Sohn? Und irgendwann reisen sie. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie bei Cinderella. So in 2. Samuel 9, Vers 6, da kam Mephi, der Sohn Jonathans, der Sohn Sauls, zu David, nachdem sie ihn gefunden hatten, und warf sich nieder. Und David sagt, Mephi, und er sagt, siehe dein Knecht. Und dann sagt David, fürchte dich nicht. Das sind die ersten Worte. Das sind die ersten Worte, die der König an den gefundenen Sohn richtet. Fällt euch hier was auf? Die ersten Worte, die der König an den gefundenen Sohn richtet, ist, fürchte dich nicht. Das ist so stark. Weißt du, die Aufforderung, die am häufigsten Ausdruck findet in der Bibel, ist, fürchte dich nicht. Eine Ermutigung, keine Angst zu haben, kommt wohl in jedem Buch der Bibel vor. Die kommt aus dem Himmel selbst. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, ist das Erste, was dir zugesprochen wird, wenn der König dich gefunden hat. Und jetzt entwickelt sich diese Geschichte rasend schnell weiter. In einer ganz schnellen Nachlassregelung gibt David Mephi all sein Land zurück. Erinnert euch, er ist der Thronfolger, der Enkel des ersten Königs. Er bekommt all sein Land zurück, das dem ersten König gehörte. All die eingenommenen Ernten der letzten 20 Jahre bekommt er zurückerstattet. Kannst alles nachlesen heute Nachmittag im Samuelbuch. Der Mann ist schlagartig wieder reich. Er bekommt all die Diener. Ziba wird jetzt nicht mehr der Diener von David sein, sondern fortan wird Ziba der Knecht von Mephi. Eine ganz schnelle Nachlassregelung, das Dienstpersonal, die eingenommenen Ernten, alles wird zurückgeführt. Und dann haben wir hier eine Besonderheit. 4-mal in kürzester Folge wird hier im Wort Gottes etwas aufgerufen. Und immer wenn du sowas gewahr wirst, dann will der Heilige Geist dir was sichtbar machen. Er macht Folgendes sichtbar. David besteht darauf, dass Mephi am Tisch des Königs ist. 4-mal in kurzer Folge. Ich will dir den ganzen Besitz deines Großvaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Mephi soll täglich an meinem Tisch essen, heißt es weiter. Und Mephi sprach David, esse an meinem Tisch wie einer meiner Königssöhne. Mephi wohnte fortan, so zitiere ich hier pausenlos Textstellen jetzt, in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs, er war aber lahm an seinen beiden Füßen. Und halt mal einen Moment inne und stell dir diese Szene dort im königlichen Speisesaal vor. Weiß nicht, wohin deine Gedanken gehen, aber bei mir löst das so aus wie Miracoli ist fertig. So, kennt man das hier? Ja, so irgendwie ertönt wahrscheinlich so ein überdimensional großer Gong. Und jetzt wissen alle, das Essen ist fertig. Und einer nach dem anderen kommt an den Königstisch. Im Palast ist der Gong ertönt. David nimmt am oberen Ende dieses Tisches Platz und wenige Augenblicke später kommen dann die Königssöhne, kommen die Königskinder. Als erstes wahrscheinlich Ammon. Amnon ist ein Gewiefter und die Bibel beschreibt ihn und er ist ein cleverer Kerl und er kommt und er setzt sich an die Seite von David, sagen wir an die Linke. Und dann habt ihr gewusst, dass David eine Tochter hätte, die Tamar hieß? Sie wird beschrieben als hübsch und sehr anmutig. So eine bezaubernde junge Frau kommt und die Sonne geht auf und das Licht geht an im Speisesaal und sie setzt sich mit an den Tisch. Ja, und dann wird wahrscheinlich irgendwann Salomo gekommen sein. Ich glaube, er war nicht einer der pünktlichsten. So, wer Verse schreibt und Gedichte und so, den stelle ich mir so wie so einen Computer-Nerd vor, der wahrscheinlich zu Ostern das letzte Mal geduscht hat. Die Haare haben auch schon länger kein Instrument mehr gesehen, das irgendwie Ahnung und Ähnlichkeit hatte mit einem Kamm. Der kommt dann da so gedankenverloren und schlurft so irgendwie wahrscheinlich in Jogginghose an den Tisch. Absalom, auch einer der Königskinder. Der schöne, einnehmende Absalom, herrlich flatterndes Haar. Also ich habe hier nur so einen Phantomschmerz, merkt ihr das hier? So, aber so flatterndes Haar, rabenschwarz bis auf die Schultern. Oder wer auch immer da war, war Joab, mutiger Krieger, Davids Heerführer, auch zum Essen eingeladen. Schlank, muskulös, braun, das war so wie bei Parship, kennt ihr die? Ja, wie da die Männer aussehen. Und dann warten sie. Und dann hört man. Das Aufstocken von Krücken. Schlurfende Schritte vielleicht. Und dann kommt Mephi ein bisschen unbeholfen und sucht seinen Platz am Tisch. Wisst ihr, was in dem Augenblick geschieht? Eben noch sieht man die Folgen eines Falls an ihm. Aber sobald das Tischtuch seine Beine bedeckt, ist nichts mehr zu sehen. Am Tisch des Königs wird aller Schaden zugedeckt sein. Nichts mehr zu sehen. So, ich sprach davon, dass die Geschichte so ganz viel Persönliches auch von uns trägt. Freunde, wir sind königlicher Abstammung. Durch den Sündenfall verkrüppelt. Dauerhaft von Sünde verunstaltet. Und auch unterwegs durch ein Leben mit wenig Bedeutung, bis zu dem Zeitpunkt, wo ein entfernter König sich an uns erinnert und die Frage stellt, kann ich Gnade erweisen an Andy, an Paddy, an Tommy? Gibt es irgendjemand in meiner Umgebung, in dem wir gnädig sein können? Uns ist Gnade widerfahren, nicht aufgrund unserer Schönheit, Freunde, sondern weil da ein König ist, der uns will. Und Freunde, dieser Tisch, von dem ich hier spreche, den ich vor unsere Augen male mit inneren Bildern, das ist ein Tisch, der ein Bild für die Gemeinde ist. Wir alle humpeln. Jeder von uns hat irgendetwas, was zerbrochen ist. Manchmal humpeln wir mehr durchs Leben, als dass wir gerade laufen. Aber wir sind eingeladen zu diesem Tisch. Und jetzt sind diese Gedanken, die ich hier mit euch teile, ja eingebettet in diese Themenreihe, die uns seit längerem beschäftigt hier. So viel haben wir vom Heiligen Geist gehört. Eine zentrale Aussage war immer, nicht nur für dich. Es ist eine Kraft, die wirksam wird in der Anwendung. Du bist gefüllt und ein Gefäß, das gefüllt sein mag, damit Öl zur Verfügung steht, einer hungrigen Welt das Brot zu brechen. Weißt du, wir haben so viel gehört von ihm in diesen Tagen. Weißt du, was die vorrangigste Aufgabe von ihm ist? bevor all das auftrifft, was wir auch kennengelernt haben, dass der Tröster, Beistand, Begleiter, Ermahner, Parakletos, seine vorrangigste Aufgabe ist, die, dass er ein Brautwerber ist. Ein Brautwerber, ein altes Wort. Es nimmt uns noch einmal mit zu einer alten Geschichte. Es ist die Geschichte von Abraham, noch so eine alte Geschichte. Da schickt der reiche Vater den Verwalter aller seiner Dinge los, um für seinen Sohn eine Braut aus seiner Verwandtschaft zu werben. Merkt ihr, dass das mehr ist als eine Geschichte, sondern dass es auch ein Bild ist für das, was passiert? Ein reicher Vater schickt den Verwalter aller seiner Dinge los, um aus seiner Verwandtschaft, du und ich, wir sind königlicher Abstammung, eine Braut für den Sohn zu werben. Der Vater im Himmel, dem alle Güter gehören, sendet den Heiligen Geist auf diese Erde, um eine Brautgemeinde für den einzigen Sohn Jesus zu suchen und sie sicher nach Hause zu begleiten, sie zuzubereiten, sie kostbar und schön zu machen. Das ist seine vorrangigste Aufgabe. Deswegen heißt es in der Bibel, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wisst ihr, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dann werden wir den gleichen Auftrag leben, den er hat. Wir werden seine Kraft empfangen, nicht für uns selber, sondern wir wissen, uns ist Gnade widerfahren. Wir sind alle ein Stück weit zerbrochen, am Tisch wiedergefunden, und sein Blut macht allen Schaden gut. Und jetzt ist unsere Aufgabe, dass wir in gleicher Weise Brautwerber sind. Menschen, die Gnade erlebt haben. Und als ein Mensch, der Gnade erlebt hat, wirst du auf der Suche sein nach anderen Menschen, an denen du gnädig sein kannst. Du wirst sie einladen, nach Hause zu kommen. Und tatsächlich bin ich in meiner Gebetszeit in den letzten Tagen und Wochen unterwegs gewesen und habe gesagt, Herr, gib mir etwas Prophetisches für diese großartige Kirche. Und das Prophetische, was ich euch zuspreche, ist, es ist nicht für euch. Seine Kraft wird in der Anwendung wirksam. Geht raus und sagt den Menschen, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Söhne und Töchter zu suchen, nicht Problemkinder, sondern Söhne und Töchter zu suchen. Schaut nach Menschen aus, wie du und ich, gebrochen, und sagt ihnen, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Und Gott wird sich dazu stellen. Und ich bekam einen inneren Impuls. Und Paddy, diese Dinge sind niedergeschrieben, lange bevor wir gestern gesprochen haben. Und so war mein innerer Eindruck, dass Gott sagt, ihr wart bekannt für Events, um die Kraft und die Gegenwart des Heiligen Geistes. Aber eine neue Season bricht an für euch. Ihr werdet bekannt sein als ein Ort, an dem humpelnde Söhne und humpelnde Töchter, zerbrochene Töchter nach Hause kommen. Und ich tue das mit einem bebenden Herzen, euch das zuzusprechen. Es werden sich Menschen an diesem Ort bekehren, in nie dagewesener Zahl. Deckt ihnen den Tisch, bereitet ihnen eine Speise. Kost für den Anfang und Kost für das Wachstum. Baut Kurse für Anfänger und Kurse für Freiheit. Und dieser Impuls war da, Gott wird Fische geben, nur denen, deren Netz vorbereitet ist. Und mein Impuls ist für euch als Kirche, für euch als Leiterschaft, baut ein Netz, das Menschen aufnehmen kann. Und dann rutschen wir alle miteinander an den Tisch. Und da wird kein Ansehen der Person mehr sein. Was immer du zerbrochen einträgst, wird gedeckt sein durch das Tischtuch. Sein Blut macht allen Schaden gut. Und Heiliger Geist, ich bete so sehr, dass jeder das so für sich gehört hat. Wir sind nicht deine Problemkinder, Herr, sondern wir sind geliebte Söhne und Töchter. Und du lädst uns ein, nach Hause zu kommen. Und Herr, wenn irgendjemand hier in diesem Raum oder am Livestream ist, der nicht weiß, dass er nach Hause kommen darf, dann, Heiliger Geist, dann bitte ich dich, dass du in diesem Moment der Werber um seine Seele bist. Mach es sichtbar, mach es deutlich. Jeder von uns darf an diesen Tisch kommen. Und Herr, ich spreche es dieser Kirche prophetisch zu. Ein Ort, an dem zerbrochene Menschen ein Zuhause finden. Vater, setz diese Kirche zum Segen, als ein Ort, von dem Heilung ausgeht. setzt diese Kirche zum Segen als ein Ort, wo Menschen Entwicklung und Jüngerschaft finden. Vater, das, was einstmals bekannt war als ein Eventgeschehen, mach es zu einem Entwicklungsgeschehen, Herr. Ich segne diese Kirche in deinem Namen. Ich spreche jetzt zu, dass der Herr gute Gedanken über sie hat. Kühne Gedanken. Dass sie groß werden wird. Und der Lohn deiner Schmerzen sichtbar, Herr. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, für den ich beten darf, der sagt, ich möchte meinen Platz zurückfinden? Wisst ihr, manchmal ist es gar nicht das erste Mal, dass wir eine Entscheidung treffen, sondern manchmal ist es so, dass wir innerlich erleben, ich bin auf Distanz gegangen. Vielleicht ist das der Morgen, wo du zurückfindest und deinen Platz nimmst als eins der Königskinder. Darf ich für dich beten? Gleiches gilt auch für Leute, die mir im Livestream zuschauen. Magst du mir deine Hand zeigen? So ein seelsorgerlicher Moment. Vielen Dank, ich sehe das. Dankeschön. Ja, danke. Und Herr, ich bete, dass du deinen Zugang nimmst zu dem Herzen meiner Geschwister und Menschen, die sich heute Morgen kundig gemacht haben, ausgedrückt haben. Wir wollen zurück an den Tisch, Herr. Ich bete, dass du uns umschließt mit deiner heilsamen Gegenwart. Und lass uns unterwegs sein als deine Botschafter in der kommenden Woche, Menschen zu sagen, es ist Zeit, nach Hause zu kommen. Dafür bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen.